Deutschland braucht jede Menge Strom, schon heute und in Zukunft noch viel, viel, viel mehr, weil wir mehr elektrische Autos fahren, weil wir noch mehr Rechenleistung nutzen wollen für viele digitalisierte Anwendungen. Wie kann das gelingen?
Generative KI hilft Unternehmen dabei, schneller, innovativer und effizienter zu werden. Doch wie können alle Mitarbeitenden diese revolutionäre Technologie im gesamten Unternehmen nutzen? Bertelsmann setzt dafür auf eine gemeinsam mit Deloitte entwickelte Plattform auf Basis von Campfire. Diese dient nicht nur als konzernweiter Software-as-a-Service-Marketplace, sondern auch als Distributionsplattform für eine Vielzahl von generativen AI-Anwendungen. Jetzt mehr erfahren auf deloitte.com/bertelsmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcasts. Heute mal nicht bei uns im Studio, sondern live hier an der Hochschule in Darmstadt. Und wir haben einen Gesprächspartner, der uns das alles jetzt erklären wird und ausführen wird. Professor Ingo Jeromin. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Ja, schönen guten Tag. Herzlich willkommen.
Und dann ist es unser Stammmoderatorenteam auch dabei. Carsten Knob, einer der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Hallo Carsten, auch dir.
Hallo Alex und auch liebe Zuhörerinnen und Zuhörer hier, schön, dass Sie mit bei uns sind.
Und mein Name ist Alexander Armbruster, ich bin ein Ressortleiter in unserer Wirtschaftsredaktion. Bevor wir ins Thema einsteigen, Herr Professor Jeromin, müssen Sie uns aber einmal verraten, wie Sie, es ist ja eines der wichtigsten Themen, über das man überhaupt sprechen kann, wie sind Sie zu dem eigentlich gekommen?
Ja, wie es so ist, entscheidet irgendwann jeder mal in seinem Leben, was er studieren will, wenn er sein Abitur gemacht hat. Und ich habe also Wirtschaftsingenieurwesen hier studiert an der Technischen Uni in Darmstadt. Und dort hat man dann die Möglichkeit, sich beim Elektrotechnikstudium zu vertiefen in verschiedene Richtungen. Und eigentlich war mein großes Ziel damals die Nachrichtentechnik, weil mein Papa das auch gemacht hat. Aber dann musste ich im Studium feststellen, dass mir die Energietechnik doch viel mehr Spaß macht. Und so kam es, dass ich also dann Energietechnik vertieft hatte, habe dann dort in der Energietechnik auch promoviert und bin danach zum Frankfurter Energieversorgungsunternehmen gekommen, zur Mainova, und war dort 4 Jahre Referent des Technikvorstands. Und dann kommt doch irgendwo Veränderung ins Leben. Ich habe also eine kurze Pause gehabt beim Wirtschaftsministerium in Wiesbaden und habe dann den Ruf an die Hochschule in Darmstadt bekommen.
Also ein Mann der Praxis und der Theorie. Nachrichtentechnik und Elektrotechnik, man braucht ja an sich dann beides, weil damit unsere Geräte funktionieren, brauchen wir eben immer mehr Strom. Also Sie sind sozusagen auf einer Seite der Medaille zu Hause und forschen hier und lehren hier. Und ganz konkret sind Sie momentan an was?
Also von hier im Bereich der Lehre bin ich tätig, also vor allem in der elektrischen Energieversorgung. Aber wir haben auch einen Studiengang, der nennt sich Gebäudesystemtechnik. Also auch dort bin ich mit dabei. Da beschäftigt man sich mit dem Haus, also alles das, was auch in dem Haus, die Energieversorgung im Haus, was im Haus steuerbar ist. Das sind Themen, die wir hier adressieren. Und ich hatte es vorher schon gesagt, ich bin Wirtschaftsingenieur, also ich bin auch bei den Energiewerten noch dabei, weil wenn man heute über Energietechnik spricht, dann ist es ganz klar, dass also die Energieversorgung sehr stark auch geprägt ist von wirtschaftlichen Themen. Meine aktuelle Forschung, die passiert beim Smart Grid Lab in Hessen. Das ist also ein Forschungsverbund, den wir hier mit mehreren haben. Da ist das House of Energy mit dabei. Da ist die Firma Tractable dabei. Da ist die Firma Jean Müller dabei und das Ingenieurbüro Pfeffer in Rödermark. Und dort haben wir gerade jetzt ein Labor aufgebaut, Smart Grid Lab Hessen, wo wir mal zeigen wollen, wie Digitalisierung in der Energieversorgung, vor allem im Niederspannungsnetz, also auf der Ebene 400 Volt, das ist die Spannung, die, wie man so umgangssprachlich sagt, im Bürgersteig liegt, wie also auf dieser Spannungsebene Digitalisierung ablaufen kann.
Bevor wir da in die Details später einsteigen, Stichwort Wirtschaft nochmal. Viele Deutsche kennen den Strom momentan ja vor allen Dingen auch, weil der Preis für sie deutlich gestiegen ist jetzt in diesem Jahr und die Leute einfach viel mehr Geld dafür ausgeben müssen und die ersten Rechnungen oder Preise für das kommende Jahr sind jetzt auch in den Briefkästen schon gelandet. Ist, wenn wir jetzt mal zurückgehen, ganz an den Anfang, ist da was groß schiefgelaufen. Deutschland hat ja als eines der Länder, der wenigen Länder dieser Welt, wirklich umfangreiche Energieausstiege und Wenden beschlossen. Das Land hat sich von der Atomkraft verabschiedet. Jetzt sind die letzten Meiler gerade am Netz. Das Land möchte sich von der Kohle verabschieden. Ist das alles zu schnell gegangen und deswegen jetzt alles zu teuer geworden?
Ja, eigentlich ganz im Gegenteil. Wir haben also im Jahr 2000 ja beschlossen, im Prinzip im großen Stil in die regenerativen Energien hineinzukommen. Hätte man dieses noch viel stärker forciert, wäre der Preisanstieg, den wir heute haben, der ja maßgeblich dadurch begründet ist, dass die fossilen Rohstoffe, der Preis für fossile Rohstoffe wie Gas und also vor allem Gas, aber auch Kohle jetzt gestiegen sind, wenn also dieser Wandel schon viel schneller gelaufen wäre, hätten wir heute also viel weniger Einfluss von diesen fossil gefeuerten Kraftwerken. Das heißt also, natürlich haben wir ein Problem der Preisgestaltung, aber wenn man jetzt also rein ein fossil gefeuertes Stromnetz hätte, wie es im Jahr 2000 gewesen wäre, dann hätten wir heute noch mit viel höheren Preisanstiegen zu kämpfen gehabt. Der Weg, regenerativ das Ganze zu machen, denke ich, ist ein richtiger und wichtiger Weg, weil wir uns damit auch eine gewisse Unabhängigkeit schaffen. Wenn wir also hier hinkommen und wir haben im letzten Jahr rund 50% unseres Strombedarfs regenerativ gedeckt, dann ist es natürlich ein Strom, den wir erzeugt haben, ohne dass wir in der Abhängigkeit waren von anderen Ländern, ohne dass wir dafür Primärenergien importieren mussten.
Aber der Laie würde doch sagen, dass diese regenerative Energie hoch subventioniert ist, schon seit Jahrzehnten, muss man inzwischen ja sagen, und deshalb eigentlich gar nicht konkurrenzfähig wäre.
Das war zu Beginn auch so. Also man hat ja das EEG geschaffen, um überhaupt erstmal, also das Erneuerbare Energiengesetz geschaffen, um zunächst erstmal erneuerbare Energien ins Netz zu bringen. Es wird immer wieder eingeführt, das war ja zur Zeit von Jürgen Trittin mit einer Kugel Eis, die das nur gekostet hat.
Das hat ja nicht ganz geklappt.
Die EEG-Umlage ist dann stetig gestiegen und nachher waren es mehrere Kugeln Eis oder dann mehrere Eisbecher pro Monat. Das heißt also, der Preis ist hier deutlich nach oben gegangen, weil man natürlich am Anfang starke Subventionen brauchte, um eine Technologie überhaupt in den Markt zu bringen. Heute sind wir dabei, dass also Erzeugungspreise, wenn wir Freiflächen Photovoltaik machen, dass also hier Ausschreibungen stattfinden mit 3 Cent die Kilowattstunde und niedriger. Wenn wir uns angucken, was ein Gaskraftwerk heute kostet, bevor jetzt die Krise war, im Moment muss man immer aufpassen, weil der Gaspreis ununterbrochen im Wandel ist, aber vor der Krise war es so, dass man sagen konnte, zwischen 60 und 90 Euro die Megawattstunde, also 6 bis 9 Cent die Kilowattstunde hat das Gaskraftwerk Strom produzieren können. Das heißt also, wir können heute schon mit regenerativen Energien sehr viel günstiger den Strom produzieren, als wir es mit zum Beispiel Gaskraftwerken hinbekommen.
Ohne dass das jetzt auf dem Gebiet hier zu lange verharren soll, weil es ja auch stark um die Netze, die Verteilung und so weiter gehen wird. Aber eine Grundlast kann ich damit ja nicht erzeugen.
Ja, das ist das große Thema, dass wir also, wenn wir ein regeneratives Energiesystem heute aufbauen, dann sind wir nicht in der Lage, den Strom zu speichern im großen Maße. Wir haben Pumpspeicherkraftwerke, wir haben auch erste Batteriespeicher, aber die sind alle nicht in der Lage, über einen längeren Zeitraum die Energie zur Verfügung zu stellen. Das heißt, über einen längeren Zeitraum können wir nur jetzt zum Beispiel Gas speichern und dann wieder mit Gaskraftwerken Strom erzeugen. Das ist auch der Weg, der, denke ich, gemacht wird, dass man also immer ein Backup-Kraftwerkpark aufrechterhalten muss und diesen Kraftwerkspark, den wir im Hintergrund dort betreiben, der kostet uns natürlich, oder das ist der Preis, den wir am Ende auch zahlen müssen.
Diese Speicher kommen aber?
Die Speicher kommen, aber diese Speicher, die kommen werden, werden nicht für, wir sprechen in der Energietechnik immer von einer Dunkelflaute. Also wenn kein Wind und keine Sonne scheint und wenn man sich das so anguckt, dann kann diese Dunkelflaute, wo wenig Sonne da ist und wenig Wind weht, auch mal an solchen Tagen wie jetzt so im November, wenn Hochdruckwetter über Europa ist, kann das auch mal 10 Tage, 14 Tage dauern. So lange werden wir mit den Batteriespeichern oder Pumpspeicherkraftwerken keine Energie speichern können, wenn wir es uns im Moment angucken. Das heißt also, der Weg, den wir gehen werden, ist, dass wir im Sommer zum Beispiel sehr viel Strom produzieren werden mit Photovoltaik. Die Ziele der Bundesregierung sind klar, 200 Gigawatt bis zum Jahr 2030. Das ist eine Überbauung des jetzigen Bedarfs. Wir sind im Moment bei einem Strombedarf von 60 Gigawatt, den wir haben. Also wir überbauen sehr stark unseren Bedarf an Photovoltaik und sind dann aber auf der anderen Seite in der Lage, im Sommer diesen Strom zu nutzen, um zum Beispiel dann mit der Elektrolyse grünen Wasserstoff herzustellen. Diesen Wasserstoff kann man dann in einem nächsten Prozess mit dem Sebastian-Prozess auch in Methan umwandeln oder wir sind in der Lage, den Wasserstoff sofort zu speichern. Das heißt also, dort sind wir in der Lage, Energie zu speichern. Natürlich haben wir dabei Verluste, das muss man ganz klar sagen. Bei dem Weg von Strom in Wasserstoff erreicht man im Moment Wirkungsgrade von 60-70%. Hat man einen Sebastian-Prozess, dahinter sind wir wieder bei 60-70%, sind wir also bei knapp 50% Wirkungsgrad, nur um jetzt ein Gas zu bekommen, was wir speichern können. Wenn wir dann wieder verstromen wollen, ist jetzt also bei modernen Gaskraftwerken erreicht man Wirkungsgrade bis zu 60%. Wir haben also eine Wirkungsgradkette, die deutlich nach unten geht. Aber wenn die Energie im Überfluss da ist, was wir dann im Sommer haben,
ist das nicht so tragisch, weil ansonsten klingt es ja nicht so geil.
Dann wäre es nicht so tragisch. Okay. Man muss es natürlich trotzdem bezahlen. Und das muss man ganz klar sagen. Es ist ein kostenintensives System, was erstmal sehr hohe Investitionskosten hat, was aber nachher dann die variablen Kosten, wo die variablen Kosten sehr, sehr gering sind.
Ist es die Energiegewinnung ja eins und wo der Strom herkommt? Wo Sie jetzt schon auch thematisiert haben, was kann man da machen, wie kann man das umbauen, wo kriegt man mehr anderen Strom her? Das andere Thema ist ja dann die Frage, wie können wir den Strom, den wir herstellen, vielleicht noch effizienter nutzen als heute? Und da kommt dann als Stichwort intelligente Netze. Und ich frage jetzt mal als Laie, was ist denn ein intelligentes Stromnetz eigentlich erstmal? Sagen wir mal, wenn ich jetzt noch gar nichts davon gehört hätte.
Okay, wenn wir bei Netzen anfangen, müssen wir im Prinzip uns mal unser deutsches Stromnetz überlegen. Und zwar können wir vorstellen, wir haben also verschiedene Ebenen in unserem Stromnetz und wir können es immer vergleichen mit dem Straßensystem. Ganz oben sind die Autobahnen. Das sind unsere 380 kV Höchstspannungsnetze. Das sind also die Übertragungsnetze, die wir haben. Als nächste Ebene.
KV steht für?
Achso, 380.000 Volt, Kilovolt.
Oh, Kilovolt.
Also 380.000 Volt. Man muss dazu sagen, das, was wir hier in der Steckdose haben, sind 230 Volt. Also 380.000 Volt ist die in Deutschland die Höchstspannungsebene. Als nächstes kommt dann die Bundesstraße. Das sind die 110 kV-Netze, also 110.000 Volt. Das ist einmal, was so in den Städten wie Frankfurt die Verteilung schon in einzelne Gebiete übernimmt oder im ländlichen Raum die Übertragung von einem Ort zum nächsten herstellt. Als nächstes kommt die Mittelspannung. Die Mittelspannungsebene sind wir je nachdem, wo wir sind, so 10.000-20.000 Volt. Das ist das, was man auch so als diese Freileitungen kannte, die früher so auf Holzpfosten noch in der Landschaft standen. Das ist in den Städten ein reines Verteilungsmedium und auch im ländlichen Gebiet ist es das, was, wenn man im ländlichen Bereich ist, kennt man diese Trafohäuschen. Wir sagen dazu Ortsnetzstationen, aber das sind diese Trafohäuschen. So, und danach, darunter kommt die Niederspannung 400 Volt. Das ist das, was bei den Haushalten dann am Ende ankommt und dort dann verteilt wird. So, dieses System war dadurch geprägt, dass man auf die oberste Spannungsebene Energie eingespeist hat. Die großen Kernkraftwerke haben also in diese oberste Spannungsebene eingespeist und dann wurde nach unten hin kaskadiert. Das war also ein Top-Down-Verfahren. Unten hat man was abgenommen, oben hat man was reingekippt und das System war sehr zuverlässig, hat gut gearbeitet. So, man hat dann im Jahr 2000, wir hatten eben schon drüber gesprochen, das EEG eingeführt, das Erneuerbare Energiengesetz und auf einmal kam der Boom. Man hat also angefangen, Photovoltaikanlagen auf Haushalten zu errichten. Wir haben angefangen, Windkraftanlagen zu bauen. Und man hat also jetzt auf einmal in diese niederen Strukturen wie Mittelspannung und Niederspannung Einspeisungen vorgefunden. Das war am Anfang auch gar nicht so schlimm, weil im Prinzip, oder wenn man im großen Stadt ist, heute noch die Stromversorgung immer alles aufgenommen hat in dieser Ebene. Jetzt kann man sich das Bild so vorstellen, wir sind ja hier in Darmstadt, man könnte sich jetzt so einen Odenwälder Bauernhof vorstellen, der ein bisschen als einzelner Bauernhof dort steht. So, der hat vielleicht seinen Melkstand und hat eine riesige Photovoltaikanlage. dann ist es auf einmal so, dass der, wenn richtig die Sonne scheint und die Melkmaschinen abgestellt sind, viel mehr Strom produziert, als er selbst verbraucht. Das heißt also, er speist zurück in die nächste Ebene. Darauf war unser Netz eigentlich nicht ausgelegt. Und das ist also jetzt ein Prozess, der jetzt im großen Stil auch startet. Zunächst erstmal in diesen ländlichen Bereichen, aber dann auch in Orte kommt, wenn also immer mehr regenerative Energien dort erzeugt werden und man spricht dann von einem Prosumer, also ein Haushalt von einem Produzenten zum Konsumenten und wieder zurückwechselt, je nachdem, wie gerade der Sonnenstand auch ist.
Gut, was ist natürlich das Netz, entschuldige nur ganz kurz, ne, weil das stellt ja die bisherigen Verhältnisse in diesem Netz, das Sie beschrieben haben, auf den Kopf. Also plötzlich fülle ich auch von unten ein.
Ja, also auf einmal habe ich von unten eine Einspeisung, auf das das Netz nicht ausgelegt war, auf was die Sicherheitskonzepte des Netzes auch nicht ausgelegt waren. Und man muss also jetzt Netz völlig neu denken. Es gibt jetzt mehrere Lösungsansätze. Der eine Lösungsansatz ist, der wird im Moment stark verfolgt, wenn also jetzt zu viel Strom irgendwo produziert wird, dann lege ich ein neues Kabel. Kupfer. Wir sprechen in der Energietechnik von einer Kupferplatte. Wir erzeugen also ganz viel neue Leitungen und können also so den Strom beliebig in Deutschland hin und her austauschen. Ein Weg, der sehr kostenintensiv ist, vielleicht nicht im Odenwald, wo ich relativ einfach noch Kabel legen kann, aber zumindest dann, wenn ich in den städtischen Bereich komme, habe ich es mit hohen Kosten für den Tiefbau zu tun.
Weil man immer bestehende Straßen aufreißen muss, um was Neues reinzulegen.
Ja, also ich sage immer zu meinen Studierenden, guckt euch den Luisenplatz an, hier in Darmstadt, mit einem sehr kunstvollen Pflaster. Wenn ich also hier jetzt den Luisenplatz ein neues Kabel legen muss, dann ist es, glaube ich, eben einleuchtend, wie aufwendig und wie kostenintensiv dieser Tiefbau ist. Das ist also der eine Weg, den ich habe. Der andere Weg ist, dass ich also mir Gedanken darüber mache, welche Möglichkeiten habe ich denn noch, dass ich den Strom nutze, aber dass ich vielleicht dann in Zukunft nicht nur immer neue Kupferleitungen hier legen muss.
Und wo ist das Netz jetzt intelligent?
Wo wird das Netz intelligent? Also im Moment können wir sagen, ich habe diese Netzstruktur beschrieben. Die oberen Netze, die Autobahnen, die Bundesstraßen, also das Höchst- und das Hochspannungsnetz, da haben wir schon sehr viel Technik im Netz. Wir wissen, wie viel Strom fließt, wir wissen, welche Leistungen übertragen werden. Das wird auf große Monitore übertragen in Schaltwarten, wo ich also wo ich das Netz führe in so einer Leitwarte. In der Niederspannung, da wo unsere Ortsnetzstation ist, das Trafohäuschen, da findet im Moment noch überhaupt keine Technik statt.
Das ist dumm. Oder auch analog.
Analog. Sagen wir lieber analog als dumm, sondern das ist rein analog und der Flaschenhals, das ist der Transformator. Das heißt also, ich kann nicht mehr Strom aus diesem Netz herausziehen, wie der Transformator liefert. Da ist eine Sicherung davor und wenn der Strom zu groß ist, den ich da rausziehe, dann löst diese Sicherung aus und man hätte es dunkel. Da müsste ein Monteur dahin fahren, der wird die Sicherung wieder reinmachen, würde dann gucken, wo der Fehler lag. Das ist also ein Systemaufbau, wie wir ihn auch schon vor 40 Jahren im Prinzip ähnlich hatten. So, jetzt haben wir aber neue Herausforderungen. Wir müssen also jetzt Intelligenz ins Netz bringen und jetzt gibt es verschiedene Ansätze. Jetzt gibt es einmal den Ansatz, dass man sagt, wir müssen hingehen und müssen diese Ortsnetzstation in irgendeiner Form intelligent machen. Wir wollen erstmal wissen als Netzbetreiber, was passiert in meinem Netz. Das heißt also, man möchte mal wissen, welche Leistungen fließen, welche Spannungen habe ich im Netz. Der Endkunde möchte möglichst seine 230 Volt zu Hause auch haben. Das heißt, ich muss erstmal verstehen, was in meinem Netz abläuft. Ich möchte auch Fehler detektieren. Also wenn jetzt irgendwo ein Kurzschluss entsteht, dann möchte ich das angezeigt bekommen. Alles Punkte, die man heute noch nicht in diesem Niederspannungsnetz hat. Und das ist also der Weg, diese Intelligenz in die Ortsnetzstation zu bringen. Und dann in der Ortsnetzstation es möglichst so zu haben, dass sehr viel Technik selbstständig dort stattfindet. Dass ich eine Beeinflussung vielleicht auch von Kundenanlagen machen kann, die ich im Moment kaum habe. Dass ich selbstständig Abschaltvorgänge vornehmen kann, die ich im Moment auch noch nicht habe. Also das ist der eine Weg, das alles in die Ortsnetzstation zu bringen. Der andere Weg wäre, das alles irgendwo zu messen und in irgendwelche Clouds zu bringen. Also auch dort gibt es Bestrebungen, möglichst einer großen Digitalisierung dann zu sagen, wir haben unser Funknetz, wir bringen alle diese Daten irgendwo in eine Cloud und werten es in dieser Cloud aus.
Damit am Ende diese vielen kleinen Hersteller, die es dann gibt von Strom, wenn die mal einen Überschuss erzeugen, damit das gut kombiniert wird mit denjenigen, die jetzt gerade Strom brauchen und da nichts verloren geht und das Netz trotzdem stabil bleibt.
Ja, also wir müssen dann die Erzeugung eventuell, also das darf man auch heute schon, also der Netzbetreiber kann zum Beispiel die Photovoltaikanlagen runterregeln, wo jetzt jeder sagt, das macht doch keinen Sinn. Ich bin ja froh, dass sie Strom erzeugen, aber wir stellen uns mal vor, wir haben, wenn wir wieder auf dieses Straßenbeispiel zurückkommen, es gibt ein Fußballspiel. Dann fahren ganz viele Leute zum Stadion und wir haben mal Stau auf der Straße. Das ist aber nur an den paar Sonntagen im Monat, wo da die Spiele stattfinden und an den anderen Tagen läuft alles perfekt. Jetzt würde keiner auf die Idee kommen und zu sagen, wir bauen jetzt eine neue Autobahn zu dem Stadion, um für die paar Tage dort die perfekte Anbindung zu generieren. Ähnlich kann man sich beim Stromnetz vorstellen. Wenn ich also jetzt Erzeugungsanlagen habe, wie zum Beispiel Photovoltaik, und ich weiß, also an wenigen Tagen im Jahr habe ich ein solches Überangebot an Strom, dass ich also den gesamten Strom nicht in mein Netz integrieren kann, dann macht es doch Sinn, für die paar Stunden im Jahr, wo das auftritt, mal die Erzeugungsleistung der Photovoltaikanlage ein wenig herunterzuregeln, um dann an den restlichen Tagen im Jahr die normal im Betrieb zu haben. Dann ist der Aufwand, eine neue Leitung zu legen, viel, viel höher als der Verlust, den ich dadurch habe, wenn ich ein bisschen mal an wenigen Tagen im Jahr die Leistung der Photovoltaikanlage herunterregel.
Was brauchen wir denn konkret, um das zu können? Mal ein Beispiel vielleicht.
Gut, wenn wir, also wir brauchen, dass die Photovoltaikanlagen, die haben das schon, also die Wechselrichter sind beeinflussbar. Ich brauche also eine Kommunikation mit dem Wechselrichter. Das andere, was wir brauchen, ist jetzt diese Intelligenz im Ortsnetz. Das heißt also, die Technologien dafür, die sind schon da. Ich brauche also kleine Computer, die in die Ortsnetzstationen eingebaut werden, die dort jetzt kommunizieren, die ihre Daten dann weitergeben. Auch dort ist man im Moment dabei, unterschiedliche Standards sich zu überlegen, wie diese Kommunikation stattfinden kann, wie also jetzt die Daten dann verarbeitet werden. Aber im Prinzip muss ich hingehen und muss meine Ortsnetzstationen so aufbauen, dass also jetzt neue Technologie da auch reinkommen kann. Jetzt sagen viele bestimmt, das ist ja kein Problem, dann hängen wir da einen Spannungswandler rein und können also jetzt hier Strom und Spannung messen. Das Problem ist aber manchmal, dass diese Ortsnetzstationen gerade im städtischen Bereich in super kleine Kompaktstationen gebaut wurden, dass ich häufig gar nicht den Platz habe, um in diese Ortsnetzstationen weitere Intelligenz mit reinzubringen. Ich muss also dort dann Kabelverteilerschränke daneben stellen, um noch die Technik dafür in das Netz zu bringen. Das sind also Probleme, die wir im Netz haben, um also jetzt Digitalisierung voranzutreiben. Das nächste Problem, was wir haben, und das ist genau ein Punkt, den wir mit unserem Smart Grid Lab Hessen da jetzt erforschen, am Standort des Ingenieurbüros Pfeffer in Rödermark. Es gibt ganz viele unterschiedliche Hersteller, die im Netz arbeiten. In der Vergangenheit gab es schon einige intelligente Systeme, die aber immer proprietär waren. Das heißt also, wo ein Hersteller die entsprechende Messtechnik verlangt hat, dass die auch von ihm ist, wo die Ortsnetzstation, die Intelligenz im Ortsnetzstation von ihm sein musste, wo also alles zwar miteinander dann perfekt kommuniziert hat, aber alles auf einen Hersteller bezogen.
Und ein anderer konnte damit nichts anfangen.
Ein anderer konnte damit nichts anfangen und auch bestehende Technik konnte damit nichts anfangen. Jetzt gibt es mittlerweile ja viele Hersteller, die intelligente Schaltgeräte hier bauen. Was wir jetzt gerade erforschen ist, wie können die vernünftig miteinander agieren? Und das ist also ein großes Problem oder ein großes Fragezeichen. Man hat also jetzt das schon auch Erfahrung gesammelt, aber wir haben gerade gestern zusammengesessen mit anderen, wo es dann hieß, ja, das funktioniert, aber regelmäßig stürzt der Computer ab, wir müssen einen Reset machen, wir müssen den Computer neu booten. Das sind natürlich Dinge, die nicht für einen Energieversorger tragbar sind.
Und warum nimmt man dafür nicht einfach das Netzprotokoll? Also TCP/IP, also Netz Internetprotokoll?
Das Internetprotokoll. Wir sind ja im Moment noch immer in einem Bereich. Man nutzt ja auch teilweise solche Kommunikationsstrukturen, aber wir sind ja in einem kritischen Bereich. Man möchte natürlich, also das ist der nächste Punkt.
Es ist nicht zuverlässig genug.
Ja, und es muss sicher sein. Also das ist ja das große Thema. Wir haben ja jetzt Ukraine-Krieg mitbekommen, Hacking auf von.
Oder wenn das Netz geschlossen ist, hätte ich ja nur die Sprache definiert quasi.
Sie hätten die, ja, aber Sie können ja, also Sie die Netzinfrastruktur, also ein geschlossenes Netz, nur beim Energieversorgungsunternehmen, das haben wir ja noch nicht. Also nicht zu jeder Ortsnetzstation, die hier im Land liegt, liegt ein eigenes TCP-Kabel, also ein reines Internetkabel des Netzbetreibers. Das heißt, der Netzbetreiber ist auch davon abhängig, dass er andere Kommunikationsstrukturen, andere Anbieter nutzt. Das kann zum Beispiel LTE sein, also Mobilfunk. Das kann aber auch natürlich das Internet könnte das sein. Ich muss also hier eine Kommunikationsstruktur aufbauen, die auch absolut sicher ist. Weil sonst sind wir in der Situation, wie wir es jetzt gerade in der Ukraine diskutieren, dass dann also hier Netze angegriffen werden. Das haben wir früher gesagt, das waren irgendwelche Spinner, die zu Hause sich dann Spaß draus gemacht haben, mal hier in ihrer, als Hobby da mal irgendwelche Infrastrukturen zu hacken. Aber wir haben heute verstanden, dass es also nicht nur die Nerds sind, die da nachts am Computer sitzen, sondern dass es gelenkte
staatliche Stellen
sind, die also dort eingreifen. Und natürlich ist das Stromnetz die Achillesferse von Deutschland. Also wenn wir das Stromnetz nicht haben, dann funktioniert die Kommunikation nicht mehr, dann funktionieren die Ampelsysteme nicht mehr. Das heißt also, das Stromnetz ist ein Netz, was wirklich sicher sein muss und wo ich also nicht jetzt sagen kann, um die Steuerung des Netzes durchzuführen, um Daten aus dem Netz zu bekommen, kann ich im Prinzip beliebige Wege suchen, sondern ich muss Wege suchen, die wirklich sicher sind. Und das ist auch da, ich hatte eben gesagt, wir haben also hier verschiedene, ein Konsortium aus verschiedenen. Wir haben bei diesem Konsortium die Firma Q Group mit dabei und die macht genau das. Also die hat sich auf die Fahne geschrieben, unser Netz, was wir da aufgebaut haben, zu hacken und zu probieren, dort reinzukommen und zu sagen, da und da und da sind die Schwachstellen an dieser Infrastruktur, die wir haben, um dieses Netz halt anzugreifen. Und da müssen wir härten, da müssen wir also sicherer werden, da müssen wir neue Protokolle finden.
Haben die es geschafft?
Sie sind noch dabei, Sie gucken das, Sie untersuchen die Protokolle. Wir sind ein bisschen hinten dran, wir wollten eigentlich schon viel weiter sein. Auch uns hat Corona da ein bisschen hatten wir ein bisschen Gegenwind durch Corona, dass die Lieferengpässe im Moment gerade sehr groß sind. Wir wären also schon gerne weiter, als wir im Moment sind. Aber Sie sind im Moment dabei, also dort sich die Kommunikation anzugucken. Und das Projekt ist noch nicht abgeschlossen. Wir sind im Moment dabei, das also herauszufinden.
Alles, was Sie beschreiben, Professor Jeromin, klingt nach einem wirklich unwahrscheinlich hohen Investitionsbedarf. Also, wer soll das bezahlen eigentlich? Die Energieversorger, die Steuerzahler, die Stromkunden am Ende aller Tage? Also wir in unserer Doppelrolle als Stromkunde und Steuerzahler?
Also das ist im Moment das Umlageverfahren, wie wir es im Stromnetz haben. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass es anders werden wird. Ich habe schon am Anfang erwähnt, wie das EEG gelaufen ist. Das wurde voll und ganz auf den Stromkunden umgewälzt. Jetzt haben wir zwar im Sommerjahren die Abschaffung des EEG vernommen, aber das liegt auch daran, dass also das EEG gar nicht mehr so teuer geworden ist durch die höheren Strompreise insgesamt. Auch diese Infrastruktur wird mit Sicherheit nicht durch die Politik getragen, sondern wird durch den Stromkunden getragen. Das heißt also, auf uns kommen Kosten zu. Auf der anderen Seite habe ich am Anfang gesagt, die Erzeugungskosten, die wir bei mal regenerativen Strom produzieren, gehen nach unten. Das heißt also, es wäre jetzt mal spannend zu sehen, die Abschätzung, was uns das Ganze kostet, ist im Moment noch schwer zu sagen, weil natürlich mit mehr Einsatz dieser Technik auch die Preise dafür sinken. Im Moment kann man sagen, sind über 95% unserer Ortsnetzstationen analog, wie Sie es eben so schön sagten. Wir haben also einen enormen Bedarf, wenn wir das machen wollen. Die Sache ist, wir müssen es vielleicht gar nicht überall machen, sondern viele Stationen können wir auch weiter so analog fahren. Da machen wir vielleicht ein bisschen Messtechnik rein, dass wir es ein bisschen besser verstehen. Aber in vielen Bereichen brauchen wir es gar nicht. Wenn wir uns so eine Stadt angucken wie Darmstadt, werden wir nicht viel Erzeugung in die Stadt bekommen. Also es wird zwar hier Häuser geben, wo Photovoltaik draufkommt, aber auf der anderen Seite ist eine Stadt immer, ich sage gerne, ein schwarzes Loch, wo sehr viel Energie verbraucht wird. Also es wird wenig Tage geben, wo also hier in so einem Viertel dann mehr Strom produziert wird, als in der Stadt selber verbraucht wird. Es ist vor allem der ländliche Bereich, wo das sich verändert und da muss ich dann investieren. In den Städten wird die Digitalisierung in der Form kommen, dass man einfach Daten haben möchte, um mehr zu verstehen, wie das Netz gerade ausgelastet ist.
Also da, die Verbraucherseite besser zu verstehen.
Die Verbraucherseite besser zu verstehen. Man möchte nicht, Sie hatten das im Vorgespräch schon mal die Smart Meter so ein bisschen angesprochen. Die sind ja durch unterschiedliche Gesetze ziemlich beschnitten worden, dass man dort also die Daten nutzen kann. Deswegen wird man dort lieber dann im Netz selber messen. Dann ist
also es war deutlich zu spüren, wenn ich das sagen darf, dass unsere Leserinnen und Leser wirklich keine Lust auf Smart Meter hatten. Also außer jetzt die Technikbegeisterten, hatten die anderen den Sinn nicht verstanden, wollten die Kosten dafür nicht tragen, fühlten sich ausspioniert und so weiter. Also da war doch deutlich, deutlich Widerspruch zu hören.
Der Weg zum Smart Meter, ich bin ja klassischer Elektrotechniker, das heißt, ich bin auch immer ein Fan noch von dem Ferraris-Zähler, das ist der schwarze Zähler, weil ich ihn einfach toll finde, dass so ein einfaches Gerät,
den hatten wir früher zu Hause auch,
so lange gehalten hat.
Ja.
Der Smart Meter ist im Prinzip als Wegbereiter auch dafür da, dass ich mein gesamtes Abrechnungswesen auch anders gestalten kann. Ich kann also viel mehr über meinen Kunden, Sie haben gerade gesagt, man will nicht, dass man das erfahren
also
kann.
Also der Kunde eventuell will das nicht. Also,
Ihre Leser wollen das nicht.
Ja.
Aber auf der anderen Seite, beim anderen Technologien habe ich das schon. Da habe ich also, wenn man früher jetzt an Telefon gedacht hat, dann war es ganz normal, dass man eine monatliche Abrechnung bekommen hat. Und wenn man viel telefoniert hat, war der Preis hoch. Wenn ich wenig telefoniert habe, war der Preis gering. Wenn wir heute so ein bisschen eine Sensibilisierung für den Stromverbrauch haben wollen, wäre das ja gar nicht der verkehrte Weg, dass ich also eine monatliche Abrechnung bekommen würde und würde sehen, oh, in dem Monat, ich habe jetzt ganz schön viel Strom verbraucht, ich muss mal gucken, dass ich vielleicht mal meinen Stromverbrauch ein bisschen reduziere. Das war mit Sicherheit so auch eine Motivation für die Umsetzung des Smart Meters, dass ich dem Kunden auch zeigen kann durch ein Panel, wie groß ist aktuell sein Stromverbrauch. Beim Ferraris-Zähler kann ich zwar auch gucken, wie oft kommt die rote Scheibe vorbei, aber das geht nur im Keller und das ist ja doch sehr aufwendig. Das war so ein bisschen auch die Intention der Politik, dieses voranzutreiben. Der nächste Punkt ist, dass man natürlich an dieses Messwesen, was man aufgebaut hat, auch Strom hat man dann, Gas mit anschließen kann, auch Wasser mit anschließen kann. Ich kann also am Ende das Abrechnungswesen deutlich vereinfachen und muss nicht immer denjenigen haben, der rumläuft, um den Zähler abzulesen. Ne?
Ja, also klar, früher als Cannabis-Plantagen daheim noch illegal waren und das hat viel mehr Leute gestört, dass man ihnen so auf die Schliche kommen konnte, aber jetzt ist das dann ja vielleicht auch egal.
Ja, also ich denke, der Weg dahin ist bereitet, der Weg wird kommen und wir werden diese intelligenten Zähler die Gesetze sind vorbereitet, sie werden ausgerollt und werden auch dann neue Technologien mit sich bringen, die man heute vielleicht noch nicht kennt, wenn ich erstmal diese Daten habe, wenn ich erstmal da Eingriffe habe. Das nächste ist
ja, mein Gefühl, man wird mehr Nutzen oder Effizienz am Ende dann auch nur kriegen, wenn man mehr Daten hat und zumindest diesen Wunsch, ich möchte dann ganz viel mehr Effizienz, aber ohne mehr Daten, das wird halt auch in dem Bereich nicht so einfach
funktionieren. Ja, mal sehen, was die deutschen Datenschutzbeauftragten davon halten werden.
Ja.
Also ich gehe auch immer noch davon aus, dass irgendwann es auch so sein kann, wir diskutieren ja im Moment über Strompreise und im Moment gibt es nur wenige Anbieter, die Modelle machen für variable Strompreise. Im Moment haben sie einen Stromvertrag irgendwo abgeschlossen und haben ein fixes Entgelt, was sie pro Kilowattstunde bezahlen, einen Arbeitspreis. Wahrscheinlich wird irgendwann der variable Preis kommen. Einfach aus dem Gedanken heraus, wir haben ein fixkostenbetriebenes System. Wenn wir die Energiewende komplett durchdenken, haben wir nur noch fixe Kosten. Wir werden an manchen Tagen zu viel Strom haben. Wir werden an manchen Tagen zu wenig Strom haben. So, wenn ich jetzt den Kunden beeinflussen möchte, dass er an manchen Tagen weniger verbraucht und an manchen Tagen mehr verbraucht oder an manchen Stunden, werde ich um solche Technologien nicht drumherum kommen.
Weil man da eine Preissteuerung natürlich einbauen kann.
Weil ich darf, wie früher beim Telefonieren, dass es sonntags billiger ist, als unter der Woche zu den Kernzeiten das hinbekomme.
Wir müssten kurz auf das Mikrofon warten, weil sonst hören wir Sie zwar vielleicht im Saal, aber nicht unsere Hörerinnen und Hörer auf den Podcatchern und wo man überall Podcasts hören kann.
Ja, hallo. Ich wollte fragen, ob es für die Smart Meter schon so eine Art Rollout-Plan gibt oder sowas, ne? Von der Bundesregierung her, dass man sagt, oder von den Energieversorgern her, dass man sagt, bis dann und dann wollen wir die draußen haben und zwar flächendeckend?
Den Plan gibt's. Jetzt erwischen Sie mich auf dem falschen Fuß. Ich habe jetzt nicht die Daten ganz genau im Kopf, aber zunächst werden also bekommen die Kunden mit einem höheren Stromverbrauch, also den Smart Meter, und das geht jetzt sukzessive zurück mit immer niedrigerem Stromverbrauch, und bei denjenigen, die einen ganz niedrigen Stromverbrauch hat, ist das also erstmal eine weitere Ferne, aber es gibt einen Rollout-Plan. Die Jahreszahlen habe ich jetzt gerade nicht im Kopf.
Ja, also die genau habe ich jetzt auch nicht, aber das, was ich eben sagte, als die Leserreaktionen kamen, dann waren das genau die Berichte über diesen Plan, als es eingeführt wurde, eben der Protest dagegen. Das liegt jetzt auch schon eine Weile zurück, aber auch das kaskadiert, so, um den Begriff nochmal zu nehmen, nach unten in den nächsten Jahren. Ja, stimmt. Und so besonders wahnsinnig schlau sind diese Smart Meter, die wir da bekommen, dann halt in der Tat auch schon nicht mehr. Das hatten Sie am Rande auch erwähnt. Die sind ganz schön kastriert, diese Smart Meter.
Ja, also man muss jetzt gucken, und ich habe jetzt das erste Mal einen Bericht gelesen. Es gibt jetzt andere Energieversorger, die neue Wege gehen. Die bieten also ihren Kunden an, dass sie ein Zwischengerät da drauf packen, und dann werden die sekundengenauen Daten per Telekommunikation an den Netz oder an den Vertrieb des Strom, also Stromvertriebe übermittelt, und dann kriege ich genau diese variablen Stromtarife. Das war, glaube ich, ein norwegisches Unternehmen, was das jetzt vorantreibt hier in Deutschland. Also es gibt
die jetzt, hatten wir auch schon mal im Podcast.
Es gibt jetzt also neue Wege, die also jetzt hier eingeschlagen werden, um genau diesen Smart Meter, den man da hat, mit dem also jetzt solche Vertriebsfirmen wenig anfangen können, um da andere Wege zu gehen, wo der Kunde sich dann freiwillig bereit erklärt, hier Infrastruktur in sein Haus zu bringen, die dann also sekundengenau die Informationen an den Vertrieb hier übermittelt.
Einmal kurz gefragt, gibt es weitere Fragen?
Davor gleich nochmal eine Anschlussfrage.
Ja, also ich bin nicht gekauft heute Abend, keine Ahnung.
Nur zu.
Wir hatten es am Anfang von der Speicherung der Energie, und da habe ich vor einigen Jahren mal gelesen, vielleicht war es auch in der FAZ, dass es sehr große Betonsilos gibt, die man mit Wasser füllt und oben so einen Deckel drauf setzt. Und im Prinzip dann das hereingepumpte Wasser bei Flauten durch den schweren Betondeckel wieder Energie liefert. Was ist denn daraus so geworden?
Das sind Technologien, also da gibt es im Moment ganz viele verschiedene Wege, Speicherung zu machen mit solchen Dingen, wo aber das Volumen ja im Prinzip das Ganze auch begrenzt. Da habe ich zwar höhere Drücke, aber geringere Volumina, die ich dann hier habe. Also die Wege der Speicherung sind ganz, ganz vielfältig. Fakt ist im Moment, die meisten Speicher, die wir jetzt haben, sind im Stundenbereich nutzbar. Das heißt also, die Energiemenge, die wir brauchen, ist so, wenn man alle Pumpspeicherkraftwerke, die wir hier in Deutschland und um Deutschland herum so haben, dann haben wir also hier so einen Bedarf oder eine Reserve von 6 bis 8 Stunden, je nach Stromverbrauch, den wir haben. Um wirklich jetzt über lange Zeiten, über diese 10 bis 14 Tage, was ich gesagt hatte, die Energie zu speichern, diese Situation, die haben wir noch nicht. Also da sind wir bei Weitem noch nicht, und wir müssen jetzt einfach auch feststellen, bei solchem Wetter, wie wir es im Moment haben, ist das, was bei Photovoltaik ankommt, sehr gering. Wir haben zwar jetzt dann mehr Wind, Offshore-Wind vor allem an den Küsten. Das ist ja auch ganz klar der Weg der Bundesregierung, dass man gesagt hat, man möchte den Offshore-Windanteil deutlich ausbauen bis zum Jahr 2040. Aber das ist also ein Weg, den wir noch machen und für den dann aber auch wieder Intelligenz im Netz sein muss, um den Strom vom Norden in den Süden zu bringen, wo man also dann gucken muss, wie gehe ich damit um, wie steuere ich Lasten, wie nutze ich Überschussstrom. Also auch das, ich hatte eben gesagt, ich bin im Gebäudesystemtechnikbereich noch. Das ist auch immer sowas, wo man sagen kann, jedes Gebäude hat heute eigentlich irgendwo eine Warmwasserversorgung. Es wäre leicht, also hier dann, wenn wir das Thema Wärmepumpen und so weiter durchdenken, wenn ich diese Wärmepumpen habe und ich habe jetzt mal für 4 Stunden einen Überschuss an Strom, wenn ich erstmal in der Lage bin, Kundenanlagen im größeren Stil zu beeinflussen, dann könnte ich sagen, so jetzt alle Kundenanlagen, Wärmeerzeugung, macht man den 300 Liter oder 600 Liter Speicher im Keller voll und packe den mit Wärme voll, dann hält dieser Speicher, dieser Wärmespeicher über mehrere Tage im Prinzip die Wassermenge auf einem hohen Niveau. Also auch dort kann ich Beeinflussung machen. Das Gleiche gilt für die Elektromobilität. Im Moment ist es so, Sie kommen nach Hause und stecken Ihren Auto zum Laden in die Wallbox und es wird in dem Moment, wo Sie ihn reinstecken, auch geladen. Eigentlich ein Irrsinn, wenn man sich überlegt, dass dann alle zwischen 17 und 20 Uhr nach Hause kommen und alle Autos dann in dieser Phase, wo ich sowieso einen hohen Stromverbrauch habe in Deutschland, alle ihre Autos laden. Die Autos, die eigentlich erst wieder am nächsten Morgen irgendwann zwischen 6 und 8
genau, gewinnen. Aber das ist beim 3 Uhr nachts laden.
Ja. Wollte ich gerade sagen, das ist bei Smartphones ja schon zum Teil anders. Ne? Da kriegen Sie auch die offizielle Mitteilung. Wenn Sie das zum, kriege ich zumindest, wenn ich zum Aufladen stecke, dann ja, Ihr Gerät wird aufgeladen heute Nacht von da bis da.
Ja, ist so, aber die Realität, die Sie beschreiben, ist natürlich eigentlich immer noch nicht mal da, wo Sie sagten, gerade so sei es, weil die Wahrheit ist ja, angenommen, also ich möchte jetzt gar nicht von irgendeinem Mehrfamilienhaus mit, sagen wir mal, 40, 50 Wohnungen in Frankfurt-Griesheim oder so reden, wo ja sowieso niemand irgendetwas irgendwo ansteckt, sondern sagen wir mal, es ist eine Wohnanlage, Reihenhäuser, aber mit einer Wohneigentümergemeinschaft, wo sich Leute einigen müssen, ob überhaupt ein Ladesystem installiert werden darf. In dem Moment, wo einer von ihren Miteigentümern sagt, er will das nicht, hat, obwohl das eigentlich theoretisch erstmal vom Platz her ginge, schon mal überhaupt niemand eine Wallbox. So, und dann stellt sich ja die Frage, ob das an dieses Niederspannungsnetz, das da irgendwie liegt, überhaupt angeschlossen werden kann und. Das heißt, ich bin ja meilenweit davon entfernt, also überhaupt erstmal den Stecker zu haben, der so dumm ist wie der, den Sie beschrieben haben, geschweige denn, dass ich den hätte mit der Rückkopplung. Jetzt mal angenommen, ich müsste noch 15 Jahre lang aktiv im Beruf arbeiten. Erlebe ich das noch, dass es so ein Netz gibt in der Zeit oder dauert das alles noch viel länger?
Ich glaube, die Situation, die wir jetzt haben mit dem Ukraine-Krieg, mit den unheimlich hohen Energiepreisen, hat zu einer enormen Beschleunigung geführt. Wenn wirklich die Ziele, die man uns jetzt gesteckt oder die Bundesregierung sich jetzt gesteckt hat, bis zum Jahr 2030, wenn das wirklich umgesetzt werden soll, woran ich im Moment meine Zweifel habe, weil ich einfach glaube, dass im Moment die Monteure fehlen, die Elektroingenieure.
Das tun sie auch noch.
Fehlen,
ja.
Ne?
Ja, sie kriegen ja noch nicht mal ein Angebot.
Genau. Also bei Photovoltaik, wenn sie bei Firmen anrufen, dann geht nur der Anrufbeantworter dran, melden sie sich nächsten Sommer wieder. Ja. Daran glaube ich, hapert's. Also diese Menge, die da jetzt gewünscht ist, einfach nicht auf die Straße gebracht werden kann, weil im Prinzip die Menschen fehlen, die sie aufbauen.
Darüber müssen wir hinten raus sowieso nochmal reden.
Das wird ein Problem. Ja. Ansonsten, wenn diese Masse an Strom da ist, dann müssen wir uns was überlegen, was wir damit machen. Ja. Also die 200 Gigawatt im Sommer einfach davon den Großteil 140 Gigawatt einfach abzuschalten oder vielleicht mag es dann, wenn wir viel Autos haben, dann nur 120 Gigawatt sein. Also diese Menge wird man nicht abschalten, da wird man Lösungen sich für
überlegen. Aber da muss ich doch in Pumpspeicherkraftwerke oder so gehen, weil was unser Zuhörer gerade beschrieben hat, ist ja eher Low Technology, also etwas, wo man sich vorstellen könnte, dass man das sogar bauen kann. Also ich muss ja nicht immer in irgendeinem Berg einen See volllaufen lassen, sondern dann wären solche Möglichkeiten doch vielleicht kurzfristig intelligenter.
Also Speicher werden notwendig dafür werden. Ja. Ich kann einfach einmal Lasten beeinflussen. Das wäre mal bei dem Thema intelligentes Laden. Ja. Das wird zum Beispiel hier auch bei einem Projekt in Opel in Rüsselsheim verfolgt. Das andere, was ich machen kann, ist in die Energie zu speichern. Und da ist im Moment das Thema Wasserstoff. Große Treiber, dass man sagt, also wir werden Elektrolyse leisten.
Aber mit aufbauen. Den Verlusten, die Sie gerade schon beschrieben haben, die, eingangs.
Wenn ich in Wasserkraft investiere, habe ich auch Verluste dabei. Das sind die Kurzzeitspeicher.
Der Strom kostet dann ja nichts, dann ist das egal.
Es sind die Investitionskosten, die ich habe.
Okay.
Aber die Erzeugung des Stroms, die ist dann sehr gering. Das sind meine variablen Kosten, die ich dann
verstehe. Ich schleppe schon die ganze Zeit eine Frage mit mir rum, die ich noch nicht losgeworden bin. Angenommen, also wir bauen jetzt Solar nochmal richtig kräftig aus. Der Flächenbedarf von Solar ist ja immens. Haben wir überhaupt die Flächen oder sehen wir irgendwann in einer absehbaren Zukunft Solarzellen über den Autobahnen in Deutschland oder irgendwie solche Dinge, um da einfach die Fläche zu bekommen, die man braucht?
Frankreich hat jetzt vor kurzem ein Gesetz verabschiedet, dass sie gesagt haben, alle Parkplätze größer als 80 Parkbuchten oder wie man dazu sagt, müssen mit Photovoltaik überdacht werden. Also wir haben auch solche Flächen. Wir haben unglaubliche Flächen, die einfach zu betoniert sind. Wir haben Dachflächen, die da sind. Also wir haben ja einen enormen Flächenverbrauch, wo einfach Gebäude stehen, wo Parkplätze stehen, wo ungenutzte Randstreifen
oder so. Also finden Sie sinnvoll so ein Gesetz wie in Frankreich grundsätzlich?
Ich finde das sinnvoll, ganz klar. Also ich finde das richtig und wichtig, dass man auch diese Sachen nutzt. Es ist ja meiner Meinung nach sinnvoller, bestehende Flächen, die versiegelt sind, mit sowas zu überdachen.
Weil sie ohnehin schon versiegelt sind.
Bevor ich jetzt hingehe.
Einen Acker umgrabe.
Genau, oder ich konkurriere mit landwirtschaftlich genutzten Räumen, wenn wir gerade dann auf der anderen Seite hören, jetzt wie Ukraine-Krieg
die für Welternährung prekär werden lässt.
Für Hunger in der Welt gesorgt hat. Und dann sagen wir wandeln Ackerflächen in Photovoltaikparks um. Das passt eigentlich auch nicht dann ganz zusammen. Ne?
Eben. Beispiel Frankreich ist eines, wenn Sie mal weiter gucken in die Welt, möglicherweise sind wir ja auch in dem Bereich jetzt nicht der vor der Welle als Deutschland, von welchen Ländern können wir denn noch uns Sachen abgucken oder lernen, wenn es um intelligente Netze geht? Wer ist denn schon viel weiter oder wer ist vielleicht schon da?
Also ich denke, im Bereich der intelligenten Netze sind wir schon ziemlich federführend hier jetzt mit dabei. Also es gibt wenige Länder, die mehr Anteil an jetzt der Art von regenerativen, natürlich ist Norwegen mit Wasserkraftstrom federführend auf der Welt und natürlich Island mit ihren, aber das sind alles Kraftwerke, die steuerbar sind. Mit Erzeugungsleistung in einem Industrieland kann man schon sagen, dass Deutschland dort führend ist und auch im Bereich der Netzstrukturen, die wir jetzt gerade aufbauen in Form von intelligenten Netzen, ist es auch so, wenn wir auf Konferenzen sind, dass immer wieder alle auf Deutschland gucken. Kriegt es Deutschland hin? Das ist auch immer eine Argumentation, die ich bringe, wenn es heißt, warum macht Deutschland überhaupt sowas? Bei 1% der CO2-Emissionen, die wir nur verursachen, warum macht Deutschland dann solchen Aufwand? Die Welt guckt auf Deutschland und guckt, ob wir es hinbekommen. Und wenn wir das hinbekommen, dann sind wir ein Vorbild für ganz, ganz viele andere Länder.
Aber bislang guckt die Welt auch auf Deutschland und entscheidet dann, dass sie zum Beispiel neue Kernkraftwerke baut und neue Kohlekraftwerke. Und weil sie sieht, so schnell kriegt es Deutschland gar nicht hin, wie gedacht.
Das ist das. Und wenn Sie mal in solchen Ländern waren, dann ist es natürlich so, ich habe eine Zeit lang mal in Indien gelebt, die Bevölkerung dort kriegt natürlich mit, wie wir leben. Und so will natürlich auch die Bevölkerung dort leben und das kann man denen ja auch nicht verachten. Aber man muss natürlich auch die Leute dafür sensibilisieren, dass es vielleicht der richtige Weg ist, in erneuerbare Energien zu investieren, in solche intelligenten Netzformen zu investieren, weil sie langfristig damit viel günstiger ja ihren Strom produzieren können. Sie haben also einmal die hohen Fixkosten, aber der variable Anteil an Kosten, der ist ja deutlich geringer, den sie haben. Und damit können sie also dann auf lange Sicht eigentlich günstiger auch den Strom produzieren.
Jetzt brauchst du ja nicht nur intelligente Netze, genügend Stromerzeugungskapazitäten, sondern auch, das hatten Sie schon mal vorhin angeschnitten, genügend Leute, die das Ganze aufbauen, ausdenken, weiterentwickeln können. Jetzt gibt es natürlich ganz viele junge Leute, die an Klimaprotesten teilnehmen. Hierzulande gibt es auch genügend junge Leute, die sich für die Technik interessieren und dann auch, sie sind ja auch im Vorstand hier des VDE Rhein-Main, die für diesen Ausbildungsberufszweig, Studienzweig sich interessieren, die dann auch das Ganze, was Sie bisher besprochen haben, hier umsetzen können.
Ja, das wäre schön, wenn es so wäre. Also ich bin seit 2016 hier jetzt an der Hochschule. Als ich damals gekommen bin, haben sich ungefähr 200 Studierende so pro Jahr für die Elektrotechnik interessiert. Friday for Futures ist jetzt das große Thema. Tausende von jungen Leuten sind dort auf der Straße, um dafür zu protestieren. Das, was wir nur ernüchternd feststellen, ist, dass sich diese Menge an Menschen, die dort oder jungen Menschen, die auf der Straße sind, in keinster Weise in unseren Studienzahlen niederschlagen. Also deutschlandweit gehen die Studienzahlen für die Elektrotechnik zurück. Das ist nicht nur an der Hochschule Darmstadt so, sondern auch in allen anderen Hochschulen in Deutschland fast flächendeckend. Vom VDE haben wir eine Studie dazu mal gemacht. Also es ist überall die gleichen Verhältnisse. So, und dann fragt man sich schon, auf der einen Seite fordern wir Energiewende, wir wollen energieneutral werden, wir wollen das alles erreichen. Wir reden, wenn wir darüber reden, von einer Full Electric World. Wir gehen weg von Gas- und Ölheizungen, wir gehen weg von Elektroautos, von Verbrennungsautos hin zu Elektroautos. Wir werden also alle diese Technologien, die im Moment fossil stattfinden, werden wir elektrisch in der Zukunft irgendwann mal haben. Aber uns fehlen die Studierenden, die dann auch die Ingenieure sind, die das umsetzen, auch in die Ausbildungsberufe. Ich habe es eben bei der Photovoltaik gesagt. Es fehlen diejenigen, die überhaupt diese Module auf die Dächer bringen. Also das ist ein ganz, ganz großes Thema. Die Betriebszugehörigkeit bei vielen Energieversorgungsunternehmen ist relativ hoch. Das heißt also, die, Sie haben es eben so schön gesagt, die Babyboomer-Generation.
Ja. Ist da seit Jahren und ist aber nur noch 5, 6, 7 Jahre da.
Die fallen weg. Und hier junge Menschen können sich eigentlich sicher sein, wenn sie heute Elektrotechnik studieren, dass sie dann auf jeden Fall einen guten Job bekommen. Sie müssen also diesen Weg gehen. Jetzt sagen viele, es ist zu schwer, es ist viel zu langweilig. Aber es ist nicht langweilig. Es ist genau das, was alle jetzt fordern. Es ist diese Energiewende voranzutreiben. Es ist die Mischung zwischen was Praktischem zu machen. Es ist viel heute Technik dabei, es ist viel Management dabei, man lernt die Welt kennen, man kann auch überall auf der Welt dieses Wissen weitervermitteln. Ja. Also es ist genau das eigentlich, was wir heute brauchen, was da auch stattfinden
muss. Sehr beruhigende Worte für die Studierenden, die hier sind. In der ersten Reihe hat der Herr aber auch noch eine Frage.
Nee, das war jetzt eigentlich keine Frage. Ich wollte nur einen kurzen Hinweis geben. Pumpspeicherwerke haben wir 30 in Deutschland. Wir bräuchten mehrere hundert, um die Energiemengen zu speichern, die dafür nötig wären. Die werden wir nicht bekommen.
Ja, das ist in der Tat, ja. Aber gut, irgendwie müssen wir mal mit irgendwas anfangen. Auch dafür werden dann wieder Elektrotechniker gebraucht, aber nicht nur die.
Es werden ganz klar die gebraucht. Ja. Also wir müssen gucken, dass junge Menschen sich wieder für MINT-Fächer hier interessieren, dass man also wieder in diese Berufe hereinkommt und dass man also auch sagt, es ist nicht das langweilige Fach, was man hier hat, sondern man kann spannend was hier gestalten im Land. Und vor allem ist es so, dass die Arbeitssicherheit relativ groß ist, dass man, wenn man, natürlich muss man einigermaßen guten Abschluss auch irgendwo hinkriegen, aber wenn man den hinkriegt, hat man auch eine hohe Sicherheit, dass man später einen Beruf hier bekommt.
Ist das Studium denn so schwer?
Das müssen Sie meine Studierenden fragen, die da sitzen. Also,
sind die Vorlesungen interessant?
Ja, ich denke, es ist immer machbar. Es hängt natürlich ein bisschen, es ist ein bisschen Fleiß dabei, es ist auch Elektrotechnik dabei. Naja, gut, das ist aber die anderen Studiengänge muss ich auch fleißig für sein. Und wenn man heute guckt, jeder möchte BWL oder sonst was studieren. Auch dort, wenn ich im Bereich der Statistik oder sonst was bin, habe ich auch viel Mathematik dabei. Also
man muss erstmal den Mathe-Propedeutik Schein im Grundstudium schaffen.
Ist es bei uns auch. Man muss mal einmal das verstanden haben. Man muss also ein bisschen Mathe-affin auch sein, dass man ein bisschen Spaß an der Mathematik hat. Aber ich denke, wenn man diesen Spaß halt hat, dann ist das Studium auch für jeden machbar.
Zum Schluss, Herr Professor Jeromin, wenn wir jetzt nochmal ein kleines Fazit ziehen, es geht also darum, dass wir auch in Zukunft nicht nur genügend Strom haben, sondern sogar noch viel mehr Strom herstellen können, weil wir alle elektrisch fahren werden irgendwann, weil wir noch viel mehr Rechenzentren brauchen werden, noch viel mehr Supercomputer, noch viel mehr Sachen, noch viel mehr Geräte verwenden werden, die jedenfalls viel Strom verbrauchen. Einmal brauchen wir mehr Stromerzeugungskapazität, wir brauchen intelligente Netze, wir brauchen mehr Leute, die das Ganze aufbauen können. Wenn Sie jetzt mal sagen müssten, was sind die drei wichtigsten Sachen so kurzfristig und Sie könnten die ändern, hätten hier einen Schalter sozusagen für drei Sachen, die Sie ändern könnten von ziemlich heute auf morgen. Was sind die wichtigsten aus Ihrer Sicht?
Also das Wichtigste ist erstmal, dass man die Erzeugung verändern. Also dass man hier die Erzeugung regenerative Anlagen überhaupt bauen können. Dann brauchen wir also die Menschen dafür, das sind die jungen Leute. Und dann natürlich hier im Netz die Intelligenz, dass man im Netz, dass man also mit dieser Mehrerzeugungsleistung, dass man die überhaupt handeln können. Das sind diese drei Punkte, die im großen Stil also erreicht werden müssen. Dass ich jetzt Kundenanlagen beeinflusse, ich bin immer in der Lage, Erzeugung abzuschalten. Das ist zwar nicht schön, weil man sich denkt, da wird irgendwo Energie erzeugt, die ich nicht nutze. Ich muss auch irgendwo den, der sie herstellt, entschädigen dafür, dass er nicht einspeisen darf. Aber eine Erzeugung abzuschalten ist immer noch eine Sache, die machbar ist. Während wenn ich die Erzeugung gar nicht erst habe, dann muss ich natürlich auf andere Quellen, fossil gesteuerte Kraftwerke zurückgreifen oder ich muss Energie irgendwo aus dem Ausland importieren. Das sind also dann Wege, die ich dann nicht habe.
Sagt Ingo Jeromin, er ist Professor an der Hochschule Darmstadt für Elektrotechnik und Mitglied im Vorstand des VDE Rhein-Main. Ganz herzlichen Dank für Ihre Ausführungen und den Überblick über intelligente Netze und die Energieversorgung unseres Landes, den Sie uns heute gegeben haben. Und Ihnen, liebe Hörerinnen hier und Zuhörer und auch zu Hause, ganz herzlichen Dank, dass Sie einmal mehr eingeschaltet haben und dabei waren. Natürlich informieren wir Sie nicht nur im Podcast weiter, wie es mit diesem Thema vorangeht und natürlich auch nicht nur über dieses Thema, sondern auch alle anderen, die uns so wichtig erscheinen, dass wir mit Ihnen darüber sprechen möchten. Bleiben Sie gesund, eine gute Woche und gerne bis zum nächsten Mal. Ciao.
Generative KI hilft Unternehmen dabei, schneller, innovativer und effizienter zu werden. Doch wie können alle Mitarbeitenden diese revolutionäre Technologie im gesamten Unternehmen nutzen? Bertelsmann setzt dafür auf eine gemeinsam mit Deloitte entwickelte Plattform auf Basis von Campfire. Diese dient nicht nur als konzernweiter Software-as-a-Service-Marketplace, sondern auch als Distributionsplattform für eine Vielzahl von generativen AI-Anwendungen. Jetzt mehr erfahren auf deloitte.com/bertelsmann.